Hermann Gremlitzer las die Kolumne des Herausgebers der Monatszeitschrift Konkret unter der Überschrift Wollt ihr den totalen Gauk? Hermann,
yep.
Du hast es dir vielleicht gedacht, dass wir heute noch vielleicht ein paar Minuten bräuchten, um...
Das war?
Ja.
Wie soll ich da drauf gekommen sein?
Ja, ich weiß auch nicht. Um vielleicht auch einfach nur die Zeit zu durchschreiten, die zwischen der Verfassung dieser Kolumne und dem heutigen Tage liegt. Die jüngsten Schlagzeilen lauten ja russische Grenzverletzungen durch Militärflugzeuge und es wird ein Krieg erwartet. In jedem Moment könne er ausbrechen. Diesen Krieg hat Deutschland mit vorbereitet. Wir wissen seit wenigen Wochen ganz genau, was wir uns vorher gedacht haben, warum eine große Koalition im Amte ist. Nachdem wir das innenpolitisch schon gelehrt bekommen haben mit dem 21. Dezember, mit den Razzien unmittelbar nach der Bundestagswahl gegen Flüchtlinge hier in Hamburg, haben wir das dann auch bei dem Besuch Steinmeiers gesehen. Der da mal so mit der rechten Hand die Nazis salon- und regierungsfähig erklärt hat. Siehst du das ähnlich oder?
Naja, also erstens würde ich sagen, ob es dazu dringend einer großen Koalition bedurfte, ist ja eher fraglich. Vielleicht hat man das so gesehen. In Wahrheit ist ja in dieser Frage und in dieser Art deutscher Politik sich der Bundestag bis auf ein paar Dissidenten einig. Also jetzt ist zwar die FDP nicht mehr dabei, um Ja zu sagen, aber jetzt sagen es halt die Grünen. Und die Art der Reaktion, die Linkspartei zeigt, macht deutlich, dass sie einen weiteren großen Schritt tut, um regierungsfähig zu werden. Regierungsfähig heißt ja immer bereit, deutsche Kriege mitzuführen.
Woran machst du das jetzt fest, konkret?
Das mache ich daran fest. Ich habe mir gestern die staatsmännischen Reden von Gregor Gysi, der ja doch eine gewisse Rolle in dieser Partei spielt.
Wirklich?
Ja, scheint so. Bei Herrn Jauch angehört und muss sagen, ja, so könnte man das eigentlich auch sagen, wenn man Staatssekretär von Walter Steinmeier wäre.
Okay.
Also die haben sich sehr gut verstanden. Ja. Zum Beispiel hat Gysi immer wieder gesagt, wenn der Herr, wie heißt der, Inzinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und frühere deutsche Botschafter in Washington, wenn der seine Analyse vorgetragen hat, dieses Konflikt, hat Gysi immer gesagt, also wie Herr Inzinger gerade ganz richtig sagte.
Okay.
So, es war ein Herzen und also es war fast ein Herzen und Küssen, wie Bützen wie auf dem Rosenmontagszug.
Aha. Der Gauk, sag ich schon, der Jauch, ist mir gestern entgangen, weil ich gestern Abend den Weg genommen habe, den du sonntags sonst so gehst, ins Golem. Insofern habe ich das gar nicht beobachtet. War der Steinmeier auch da?
Nein, der... warte mal. Das habe ich jetzt fast schon wieder vergessen, ob der da war. Also es waren da der Herr Inzinger, es war der Herr Steinmeier, dann war Geschäftsführerin der Piratenpartei, die ja eine Ukrainerin ist, da. Und dann war ein russischer Journalist da. Okay. Und der Gauk hatte sich die eingeladen oder einladen lassen von seiner Redaktion in der Erwartung, dass es da zwischen denen hoch hergehen würde. Und in Wahrheit haben die sich alle Händchen gegeben.
Oh.
Bis auf den russischen Journalisten, den hat er halt dann niedergemacht. Ja. Ja. Aber dafür wird er ja bezahlt.
Ein Opfer braucht es.
Ja.
Wollen wir mal schauen. Also, was sagst du zu den Nachrichten, dieser Tage.
Ich überlege gerade noch, ob der Steinmeier wirklich da war.
Ja, das weiß ich.
Ich habe den nämlich am Abend 3 oder 4 Mal gesehen.
Ah, ja.
Beim Bericht aus Bonn ist er aufgetreten und so. Und dann bringt man das manchmal ein bisschen durcheinander.
Ja.
So wichtig ist es auch nicht.
Nee, nicht wirklich. Ne? Wenn der Think Tank da gewesen ist, dann kann der auch sprechen.
Eben.
beurteilst du jetzt die Entwicklung der Tage?
Nun ja, was mich am meisten fasziniert an dieser ganzen Geschichte ist, die Arbeit des Propagandaapparats. Der ist wirklich unfassbar. Also ich meine, die Russen haben außer auf der Basis eines Vertrags auf der Krim praktisch keine Soldaten in irgendeinem Land der Welt, schon gar keine Kämpfenden. Während die NATO, ich habe das ja aufgezählt, in den letzten Jahren in 51 Ländern Krieg geführt hat, mal mit einem ergaunerten Mandat wie gegen Libyen, einem ergaunerten Mandat der UNO gegen Libyen, mal auch ohne. Und wenn ich dran denke, wie mit welcher Selbstverständlichkeit das Kosovo um das Kosovo, die NATO um das Kosovo Krieg geführt hat, wo ja die Situation ethnisch, das ethnische Problem ein ähnliches war, also das Kosovo gehört, wie die Krim zur Ukraine gehört, das Kosovo völkerrechtlich ganz eindeutig zu Serbien, dann hat die dort ethnische Mehrheit der Kosovo-Albaner gesagt, wir wollen unseren eigenen Staat, so wie möglicherweise jetzt die ethnische Mehrheit der Russen auf der Krim das sagen werden. Und dann hat die NATO für dieses Recht einen Krieg geführt. Aber all diese Geschichten spielen überhaupt keine Rolle.
Ja,
die sind im Bewusstsein, im Bewusstsein werden sie schon sein, wird ja sehr viel Mühe, die geben sich ja sehr viel Mühe, alle Informationen, die einigermaßen gefährlich sein könnten, zu unterdrücken. Also ich habe Bilder gesehen, wir haben ja jetzt diese Gedenkgeschichten, wo also die Scharfschützen 80 Leute auf dem Maidan erschossen haben. Drei Tage vorher waren Bilder zu sehen, wo sogenannte Aufständische mit Flammenwerfern auf Polizisten losgegangen sind und die angezündet haben. Ich meine, in welchem Land der Welt schlägt dann die Staatsmacht, stell dir das mal an der Schanze vor. Ja, da kommt jetzt, was weiß ich, der schwarze Block mit Flammenwerfern und hält mal richtig in die Polizei rein. Oder besetzt das Rathaus. Oder macht irgendetwas von dem, was da in Kiew vor allem wochenlang jetzt gelaufen ist, unter großem Beifall der westlichen Politiker, insbesondere der Deutschen, noch in seinem letzten Amtsakt hat sich Herr Außenminister Westerwelle auf den Maidan begeben. Da habe ich ja schon mal gefragt. Und wenn jetzt der Lavrov sich nach Athen begibt, um sich dort vor die Demonstranten zu stellen, die einen Austritt Griechenlands aus der EU verlangen?
Naja, oder am 21. Dezember hier an die Spitze der Demonstration zwischen Polizei und Demonstrationsspitze.
Das wäre auch süß gewesen. Na gut, also ich meine, es ist alles, das alles so wegzudrücken, ist schon eine erstaunliche Leistung, dieses Propaganda.
Aber du kennst das doch. Aus den 90er Jahren im Jugoslawienkrieg.
Ja, selbstverständlich.
Hat das 8 Jahre gedauert, bis dann der Krieg durchlegitimiert war in der deutschen Bevölkerung und geführt werden konnte. Es war ja noch der erste Krieg nach der deutschen Einheit. Hier hat das so 3 Wochen gedauert.
Ja, klar, natürlich. Ich meine, wie sagen unsere Großväter? Polen ist offen. Mhm. Also das ist jetzt alles geklärt. Also die Frage, dass deutsche Soldaten irgendwo, dass die deutsche Politik irgendwo einsteigt, dass sie mit dem militärischen Engagement droht oder nein, natürlich droht sie nie, sie bietet es an oder sie wird von den anderen gedrängt, sie müsse jetzt unbedingt auch mal was tun oder wie sie sich das zurechtlügen. Das ist natürlich, jetzt hat eine ganz andere Dynamik. Das war aber damals vorherzusehen. Nachdem das Eis mal gebrochen war, war klar, dass das nicht das letzte Mal sein würde, sondern das erste Mal. Es hieß damals, erinnere ich mich, die Parole hieß noch, ich glaube, ausgegeben, könnte auch wieder Frau Vollmer gewesen sein oder aber auch Herr Kinkel oder Herr Fischer, also ich kann die alle nicht so auseinanderhalten, der gesagt hat, und alle waren halt der Meinung, jetzt ist die Nachkriegszeit zu Ende.
Genau, Deutschland ist wieder souverän.
Und da habe ich denn darauf in meiner nächsten Kolumne geschrieben, was kommt, wenn eine Nachkriegszeit zu Ende ist? Eine Vorkriegszeit. Mhm. Jedenfalls hat die Geschichte der Menschheit bisher nichts anderes gekannt.
Ja. Ist dir vielleicht aufgefallen, bei diversen Fernsehsendungen war der Herr Genscher wieder zu sehen?
Ja, süß.
Er war beispielsweise zu sehen, als Pussy Riot freikam und irgendeinen Preis gekriegt hat in jüngster Zeit. Dort saß er in der ersten Reihe.
Ja, dann hat er ja Chodorkowski sozusagen eigenhändig befreit.
Dort war er zu sehen. Und wir erinnern uns, es geht ja bei diesen Kriegen offenbar darum, die Souveränität einzelner Staaten dahingehend zu schwächen oder zu zerschlagen, dass diese Staaten aufgeteilt werden. Jugoslawien, Tschechoslowakei und jetzt Ukraine. Also einer der ersten Sätze, der überhaupt zu hören war nach diesem Wochenende der Ukraine, war ein amerikanischer Satz, der sagte, die Einheit des Landes müsse unbedingt erhalten bleiben. Da war schon so ein bisschen zu spüren, dass die Frage der nächsten Wochen sein wird.
Naja, das ist ja auch das Problem, also das insgesamt das Problem des sogenannten Westens. Sie haben natürlich nichts davon, wenn Sie den Westen der Ukraine, dieses, sagen wir mal, mehr agrarisch, faschistisch geprägte Landesteil bekommen und den Osten nicht. Hm. Und der Osten ist halt nun mal mehrheitlich russischsprachig und mehrheitlich auch nach Russland orientiert und wirtschaftlich auch überwiegend mit Russland verflochten. Also das sind die intensivsten Außenhandelsbeziehungen der Ukraine, sind zwischen der Ostukraine und werden abgewickelt zwischen der Ostukraine und Russland. Und den Teil wollen sie. Auf den Resten scheißen sie, das interessiert keine Sau, das kostet am Ende nur noch Geld. Das will kein Mensch. Und deswegen muss es halt die ganze Ukraine sein. Nun stellt sich die Frage, wie weit der Westen jetzt gehen will. Es ist halt eine Barriere da, die bisher in all ihren Kriegen nicht da war. Der Gegner ist atomar bewaffnet. Und sie können nicht wirklich die Grenze überschreiten. Da wird es dann, sagen wir, selbst Herrn Özdemir würde es dann vielleicht unheimlich. weil wenn die Sowjetunion sagt, wenn diese Grenze überschritten wird, dann müssen wir alle Mittel zu unserer Verteidigung gebrauchen, die wir haben.
Ja, wir werden sehen. Meine Prognose ist ja, dass das noch irgendwie runtergekocht wird, die ganze Geschichte. Aber du hattest ja schon darauf hingewiesen, man muss sich ja Gedanken machen über die weitere Perspektive und die dann immer im Zusammenhang mit den ganz periodischen Krisen. Ich habe in den letzten Tagen gedacht, jetzt sind wir sozusagen in Sichtweite 5 oder 10 Jahre eines neuen Weltkrieges.
Ja, wie gesagt, also das Einzige an dem Satz, dass das atomare Pad den Frieden gesichert hat, war immer was dran. Und das beginnt nun eine noch größere Wahrheit zu bekommen, dass jedenfalls der ganz große Krieg, solange die Sowjetunion auch atomar bewaffnet ist, nicht ausbrechen wird. Nehme ich mal an. Es wird zu vielen Scharmützeln kommen, wie die ausgehen und wie sich das auswirkt auf die Verhältnisse mit zu insbesondere zu China und so, das will ich alles nicht sagen. Eins wollte ich noch sagen, auf unserer Tagung am letzten Wochenende, dieses Israel, zwei Staaten, keine Lösung, Israel, Deutschland, zwei Staaten, keine Lösung im Politbüro. Da hat der Thomas Ebermann so eine sehr schöne Leitlinie für sich formuliert. Er hat gesagt, überall auf der Welt steht das Falsche gegen das Falsche. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht so, als könnte man jetzt wenn man nicht für die auf dem Maidanplatz Partei ergreifen kann, man kann aber für die anderen auch nicht wirklich Partei ergreifen, denn das ist auch, sagen wir mal, alles ein bisschen. Also jedenfalls nicht in dem Sinn, dass man sich mit ihnen solidarisiert. So wird das nicht gehen und ich kann auch nicht mit so einem autoritären Sozialdemokraten und Schröder-Freund wie Putin viel anfangen. Also das ist innenpolitisch, sind das meine Hasspickel, um mal salopp zu sagen. Und außenpolitisch ist das nicht viel anders. Allerdings, und das sagt Thomas auch, und das finde ich sehr klug, das heißt nicht, dass man zu dem einen Falschen und zu dem anderen Falschen eine Äquidistanz haben muss. Mhm. Man kann schon Unterschiede machen darin, was der Entwicklung auf der Welt für die Entwicklung auf der Welt vorzuziehen wäre und was nicht. Und da ist im Moment, würde ich sagen, dann doch eher gäbe man Putin und den Russen den Vorzug.
Es geht aber ja um ganz viel Krieg und Kriegsgefahr. Es geht auch, das haben die letzten 20 Jahre oder 25 oder wie lange haben wir jetzt eigentlich deutsche Einheit?
Ja, das ist jetzt 25 Jahre, man glaubt es nicht.
Ja, ne?
Ja, silberne Hochzeit.
Ja. Ich bin ja für Rosenkrieg. Haben das ja gelehrt, dass es sich zu. Nehmen wir diese unglaublich kluge Schrift von Moshe Postone schon 1987 anlässlich eines G8 oder damals noch G7 oder 6 Gipfels in Bonn. Die deutsche Linke hat sich zu vergegenwärtigen, dass sie Teil einer Großmacht geworden ist. Mhm. Da ist es natürlich von Bedeutung, unter allen Übeln, dasjenige, welches beispielsweise jetzt im Falle Russland betroffen ist, und das war bei Serbien genauso der Fall, von dem deutschen Antislawismus, mit dem dann Politik gemacht wird, ohne dass er beim Namen genannt wird, da sozusagen eine kritische, kann man das ja sagen, Allianz zu bilden.
Ja, klar. Man hat ja immer gemeint, es gehe wenn es gegen Russland oder gegen Moskau, die Sowjetunion ging, dann gehe es hauptsächlich gegen den Kommunismus. Die brauchen keinen Kommunismus, um gegen Russland Krieg zu führen. Ja. Das ist, da hast du ganz recht, das ist dieser Antislawismus. Aber das ist natürlich auch genau das, was hier in Bethmann-Hollwegs Septemberprogramm von 1914, als die deutschen Kriegsziele im Ersten Weltkrieg schon formuliert ist. Mhm. Die Vasallenstaaten, die russische Grenze so weit wie möglich von der deutschen wegzuschieben. Und zwar dadurch, dass man die russischen Vasallenstaaten auf seine Seite zieht. Und das nichts anderes geschieht.
Ja.
Und zwar von Litauen, Lettland, Estland bis halt jetzt auch zur Krim.
Mhm.
Sie haben sie alle, sie haben Bulgarien, sie haben Rumänen, sie haben Jugoslawien, wenn man das auch noch als ein gewisses Vorfeld sehen will. Jedenfalls war es nicht Teil, war Jugoslawien ja nicht Teil des Westens oder Deutschlands, also kein deutscher Hinterhof, nur für ein paar Dissidenten. Tja, aber jetzt haben wir lang genug geredet.
Genau, ich finde auch, das war jetzt nochmal ein gutes Schlusswort von dir, Hermann, mit dem der Charakter und so dieses unterschwellige und nie offen genannte deutsche Moment in diesen Bewegungen nochmal zusammengefasst worden ist. Da möchte ich dir herzlich für danken.
Bitte sehr.
Und wir werden uns vermutlich dann wieder hören in so circa 4 Wochen.
Genau.
Zur Kolumne im April dann schon.
Ja, und die heißt dann wirklich Wehrlos, aber nicht ehrlos, und geht über die unterschiedliche Behandlung der Herren Edati und Sarrazin durch ihre Partei.
Ja, krass. Das ging mir zwischendurch, als du den Jauch erwähnt hast, durch den Kopf. Den hatte ich nämlich die Woche vorher gesehen. Und da fiel so ganz nebenbei die Bemerkung, dass der Innenminister Friedrich durch wen wohl informiert worden war von den Ermittlungen oder der Nennung des Namens Edati beim BKA? Durch Herrn Fritsche, den heutigen Geheimdienstchef im Bundeskanzleramt, ein neu geschaffenes Amt und seinerzeit derjenige, der den größten Eklat im Zusammenhang mit dem NSU-Untersuchungsausschuss verursacht hatte durch seine Beschuldigung und seine Art und Weise, dem Parlament die Ehre nehmen zu wollen, sozusagen. Ehre, ehrlos.
Ja, die Ehre. Die
Hermann,
Ehre ist ein kompliziertes Rechtsgut.
Ist es ein Rechtsgut? Das
ja,
war mir nicht bekannt.
Der Ehrenschutz.
Aha, okay.
Du hast so nie Jura studiert.
Ich habe nur Wirtschaftsjura so ein paar Semester abgehandelt.
Ja, also Steuerbetrug.
Ja. Sehr schön.
Okay.
Hermann, vielen Dank. Ja?
Bitte.
Bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Tschüss. Wir hörten Hermann Gremlitzer mit einem Gespräch nochmal zur Lage, nachdem wir die Kolumne des März von ihm eingelesen bekommen hatten.